Hundekompass. Experten im Gespräch. Der Podcast rund um den Hund.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema Mehrhundehaltung. Daher haben wir uns auch eine kleine Expertin eingeladen zum Thema Mehrhundehaltung. Möchtest du dich einmal vorstellen bei unseren Hörerinnen und Hörern?
Ja, ich bin's wieder. Die Lara ist wieder am Start. Expertin, finde ich ja schon ein bisschen witzig, dass sie mich hier als Expertin vorstellt. Naja.
Rudi, wen haben wir noch im Boot?
Maxi ist wieder am Start.
Wupp, wupp.
Maxi in der Haus.
Genau. Raus aus dem Urlaub mit mehr Hunden.
Wie? Hast du einen dazu gewonnen oder was?
Nee, aber es geht ja um Mehrhundehaltung, deswegen wollte ich jetzt so einen Wortwitz machen.
Okay, der ist nicht angekommen. Schade. Nicht bei mir.
Du bist so fies.
Man muss dazu sagen, es ist für uns alle schon recht spät. Das heißt, es könnte sein, dass es ein bisschen...
Nee. Bin fit.
Nee, also da muss ich widersprechen. Ich ja, die eigentlich, guck mal, wir haben 23.09 Uhr. Ich bin jetzt normalerweise... mindestens anderthalb Stunden im Bett schon und mache Hayabuchi. Und die Nachteulen hier sind diejenigen, nee, welchen...
Keine Nachteule.
Leute!
Okay. Gut, dann sammeln wir uns jetzt einmal alle und gehen einmal in das Thema Mehrhundehaltung rein. Also, ich würde sagen, wir steigen direkt mit unserer Eingangsfrage ein. Und zwar, warum eigentlich mehr Hunde als eine? Also was ist der Beweggrund für uns persönlich, weil wir alle ja mehr Hunde haben, aber vielleicht auch, was sollte der Beweggrund sein, überhaupt einen weiteren Hund haben zu wollen? Ich denke, das kann man eigentlich ganz gut daran ermessen, was vielleicht für uns die Beweggründe waren, weil sie ja jetzt vielleicht nicht die klassischsten Gründe waren. Maxi?
Ich glaube, wir haben alle recht ähnliche Gründe, berufsbedingt. Ich hatte den Ziel und wollte einen komplett anderen Hundetypen haben, damit ich mich im Training weiterentwickeln kann oder fürs Training besser gesagt. Und wollte einen zweiten Hund haben, um für meine Kunden besser da sein zu können, weil ich einfach dann auch selber Erfahrungen habe mit einem Mehrhundehaushalt. Dementsprechend wollte ich einen zweiten Hund haben und generell hatte ich einfach Bock drauf, muss man auch sagen. Mein Freund war da nicht so ganz von begeistert. Jetzt sind es vier. Lief nicht ganz wie geplant. Genau, aber das waren so bei mir die Hauptgründe.
Ja, also bei mir war es tatsächlich, ja, kann man eigentlich schon so sagen, purer Egoismus. Also ich wollte gerne einen zweiten Hund haben. Für mich war auch klar, dass ich auf jeden Fall einen anderen Hund haben möchte, als ich schon hatte. Sprich, Raya war ja als erstes da. Und ich mag die Molossa sehr gerne und also nicht nur optisch, sondern auch so vom Wesen her tatsächlich. Jetzt habe ich ein bisschen nicht so den klassischen Molossa bekommen.
Ist ja ein Terrier drin.
Aber ich liebe ihn trotzdem sehr und ja, also bei mir war das tatsächlich purer Egoismus und dass ich jetzt halt eben dann auch im Training die Hunde dann einsetzen kann, irgendwann vernünftig. Ja, das spielt jetzt im Prinzip natürlich, also das versüßt das Ganze noch so ein bisschen.
Ja, ich würde sagen, meine Expertise geht da mehr in die Richtung von Maxi. Ich hatte die Emma, dann habe ich den Weg ins Hundetraining, also zum Hundetrainer-Dasein gefunden. Und dann hat sie auch sogar schon mit der Betreuung angefangen, also es war vor Skars Einzug. Ich hatte aber schon immer geplant, mehr als einen Hund zu haben zu wollen. Und der primäre Grund ist der, dass ich mich einfach gerne Herausforderungen stelle, weiterentwickeln möchte. Und ja, das ist dann auch der Grund für den zweiten Hund gewesen. Der Boni ist jetzt natürlich auch, dass dieser Hund mir in der Hundebetreuung zuarbeitet, zumindest situativ. An den anderen Situationen müssen wir noch üben. Ja. Kommen wir also zum nächsten Thema hier.
welche Voraussetzungen denn geschaffen sein müssen für eine Mehrhundehaltung. Also zum Beispiel persönliche und finanzielle Aspekte. Es ist ja ganz klar, in dem Moment, wo sich das Ganze verdoppelt, verdoppelt sich auch die finanziellen Ausgaben wie Futter, Tierarzt, Versicherung, Ausstattung. Die Wohnsituation sollte natürlich das Ganze auch zulassen. Wir sind jetzt nicht der Meinung, dass man ein Riesenhaus mit riesen Grundstück braucht, um mehr Hunde halten zu können. Aber natürlich sollte für jeden Hund genug Platz sein, sich aus dem Weg gehen zu können, einen eigenen Liegeplatz haben zu können und einen eigenen Rückzugsort haben zu können, weil, kleiner Spoiler, nicht jeder Hund sich mit jedem bereits eingelebten Hund versteht oder auch Best Friends ist. Und natürlich sollte man sich auch bewusst sein, dass man auch mehr Zeit braucht für einen zweiten Hund. Also vielleicht nicht doppelt so viel, außer man geht es so richtig gut an, dass man eben vielleicht auch ganz viel getrennt macht, beziehungsweise, wenn es nicht so verläuft, wie man es sich am Anfang vielleicht vorstellt, auch gezwungen ist dazu. Ich glaube, Lara, da hast du eigentlich ganz schöne Erfahrungen, weil wenn ich mir so deine Insta-Stories angucke, ist es ja eher selten, dass du tatsächlich mit beiden Hunden gleichzeitig rausgehst, richtig?
Ja, da hast du recht. Anfangs als der Frodo bei mir eingezogen ist, er brauchte tatsächlich ein paar Monate, um anzukommen bei mir und um sich das System so ein bisschen anzugucken, um es dann zu durchbrechen und es zu sprengen. Und nach diesen Monaten bin ich sehr, sehr, sehr viele Einzelrunden gelaufen mit meinen Hunden. Bevor ich mich wieder getraut habe oder in der Verfassung gefühlt habe, beziehungsweise der Trainingsstand der Hunde das auch so hergegeben hat, dass man wieder Runden zu dritt oder eben halt auch zu viert meinem Partner dann noch drehen konnte. Und man muss jetzt fairerweise sagen, dass mein Freund da wirklich den Bärenanteil trägt an der ganzen Sache und da schon sehr, sehr viel Zeit investiert in die Einzelrunden mit den Hunden. Und aktuell bin ich diejenige, die mit beiden Hunden gleichzeitig spazieren geht, weil er es sich tatsächlich nicht zutraut, finde ich auch vollkommen okay. Aber das bedeutet natürlich für ihn halt auch den doppelten Zeitaufwand.
Zu dem Thema, welche Hunde vielleicht zueinander passen, worauf man achten könnte, wenn man auf der Suche nach einem Zweithund ist, was man vielleicht an Alter, Charakter, Rasse beachten sollte, haben wir bereits in unserer Folge besprochen, wenn man eben einen Hund anschaffen möchte. Das heißt, da könnt ihr gerne einfach mal in die Folge reinhören, wenn euch das interessiert. Und wir springen dann direkt nämlich zum nächsten Thema. Und zwar den Alltag mit mehreren Hunden, wo würde ich jetzt sagen, erstmal so richtig interessant wird, zum Thema Strukturen und klare Regeln schaffen. Maxi, willst du da uns ein paar Exkurse zu geben?
Ich würde sagen, es ist total abhängig von der Hundetruppe, wie viel Management, Regeln und Struktur man im Alltag braucht, wenn man mehrere Hunde hat. Es ist ja auch immer die Frage, wie viele Hunde hat man. Ich meine, ich habe jetzt 4, davon lebt einer davon getrennt von den anderen, die Rika, weil die ja nicht mit den anderen in dem Sinne verträglich war bis vor kurzem. Das ändern wir ja gerade. Die läuft jetzt also situativ auch mal in meiner Hundegruppe mit. Aber alleine das hat schon dazu geführt, dass ich quasi alleine morgens und abends Einzelrunden, also in Form von, die gehen halt Pipi machen, meine 3 gehen zusammen und Rika geht dann, mit der gehe ich alleine. Das ist natürlich ein Zeitaufwand, den muss man halt einfach bedenken. Ich habe ja auch oft Pflegehunde da gehabt zur Vermittlung und habe ich einen neuen Hund da. Julia, du kennst es ja auch aus dem Betreuungsalltag. Dann ist es halt wieder ein neuer Hund, der irgendwie integriert wird. Und gerade auch am Anfang, wenn ein neuer Hund einzieht, dann muss der die bestehenden Regeln natürlich auch erstmal kennenlernen. Und da muss man sich die Zeit halt auch nehmen, das mit dem zu etablieren. Und generell würde ich sagen, ist in der Struktur halt immer wichtig zu schauen, dass alle Hunde genügend Ruhe finden, dass die auf ihre Beschäftigung kommen, die sie brauchen, sodass sie halt ausgeglichen sind und sich wohlfühlen. Man muss schauen, dass ja, einfach in dem Sinne Regeln zu Hause herrschen, sodass jeder Hund die Bedürfnisse befriedigt bekommt, die für ihn wichtig sind. Und deswegen ist es zum Beispiel bei mir so, dass hier in der Wohnung auch tatsächlich sehr viel Ruhe herrscht. Also die Hunde jetzt hier nicht rumwuseln und die ganze Zeit von A nach B rennen. Natürlich stehen die auch mal auf, die dürfen auch mal zwischendurch hier mal rumlaufen und sich einen anderen Liegeplatz suchen. Das ist mir jetzt persönlich erstmal egal, weil die alle gut zur Ruhe finden. Das sähe anders aus, wenn sie das nicht tun würden. Also gerade bei neuen Pflegehunden bin ich da tatsächlich sehr strikt und die müssen dann auch auf einem Liegeplatz mal liegen bleiben, eine längere Zeit, weil sie sonst einfach nicht zur Ruhe finden. Also es ist in dem Sinne eine Hilfestellung für den Hund, um besser entspannen zu können. Aber hier bei mir ist es zum Beispiel so, dass der Ziel ein sehr hohes Ruhebedürfnis hat. Heißt, hier in der Wohnung ist dann auch Ruhe. Meine Wohnung ist recht klein, ich habe viele Hunde, das bedeutet viel Struktur. Das ist vielleicht wichtig zu sagen. Dann ist generell wichtig, wenn man ja, spazieren geht, muss man sich halt überlegen, mit welchen Hunden macht es Sinn, spazieren zu gehen. Thema Gruppendynamik haben wir heute ganz fantastisch in den Kommunikationsgruppen gehabt von meinen beiden Mädels. Die haben sich dann tatsächlich immer schön gegenseitig hochgepusht. Hat der eine mal einen anderen Hund gemaßregelt, dann kam der andere direkt angerannt und meinte, er muss da mal mitmischen. Und genauso sieht es dann natürlich auch draußen gerne mal aus oder in der Erwartungshaltung, jetzt geht's los auf den Gassigang. Die pushen sich da gerne hoch. Ich habe das Thema bei meinen Hunden extrem, wenn ich mit dem Auto irgendwo ankomme, dann steigert sich der Ziel halt, weil der Stress beim Autofahren hat und dann Erwartungshaltung dazu kommt, total rein. Der schafft das innerhalb von 5 Minuten wieder auf einem Level zu sein, wo der wirklich entspannt und sehr gut handelbar ist und sehr gut orientiert ist. Aber der hat mir dann in der Zeit die Mädels, die sehr ruhig Auto fahren und auch nachdem wir schon stehen, immer noch ruhig sind, pusht er mir die dann spätestens hoch, wenn ich alle Hunde aus dem Auto hole. Das bedeutet, ich muss mir eigentlich immer die Zeit nehmen, die ruhig aus dem Auto strukturiert rauszuholen. Tue ich das mehrfach nicht, ist es wieder eine Katastrophe. Bedeutet, ist mir das Thema wichtig, muss ich mir die Zeit nehmen, das Ganze jedes Mal strukturiert anzugehen. Wenn es dann mal einen Tag nicht so ist, ist es nicht ganz so dramatisch, passiert es wieder regelmäßiger, fangen wir aber wieder von vorne an. Also das muss man sich immer bewusst sein, dass es mit mehreren Hunden natürlich auch immer schwieriger ist, bestimmte Verhaltensweisen zu verändern, weil man ja immer diese, ne, Gruppendynamik hat. Man hat Hunde, die sich was voneinander abschauen. Das ist oft ein großes Problem. Deswegen muss man sich das schon gut überlegen, ob man so viele Hunde haben möchte.
Vor allem auch, wenn man eben weiß, dass man bestimmte Themen mit seinem Ersthund vielleicht noch nicht endgültig bearbeitet hat, ob es wirklich Sinn macht, einen Zweithund dazu zu holen, wenn man jetzt sich im Worst Case vorstellt, der bringt nachher noch die gleichen Themen mit, übernimmt die Themen oder packt noch viel krassere Themen aus, ob man sich diese Aufgabe dann trotzdem gewachsen ist oder man vielleicht erstmal guckt, dass der erste Hund so weit in den Bahnen gelenkt ist, dass man, egal welche Themen der zweite Hund mitpackt, auch wenn es ein Welpe ist, der kann auch Themen mitbringen, diesen trotzdem Herr wird.
Ja, was man da auch nicht vergessen darf, finde ich, ist, selbst wenn der erste Hund für einen perfekt läuft im Alltag, dann kommt der zweite Hund und es kommen auf einmal Themen beim Ersthund auf,
ja,
die vorher gefühlt gar nicht da waren. Warum kommen sie auf? Weil sie auf einmal relevant werden. Weil wenn der Seal durch die Treppe rennt und sagt, ich freue mich total, dass es jetzt losgeht, dann ist es völlig irrelevant, wenn der alleine ist, weil der ist immer gut ansprechbar, der ist orientiert, ich kann ihm sagen, lass es sein, der nimmt sich zurück. Habe ich aber die Mädels dabei, ja, dann ist das auf einmal ein Thema und dann darf der das nicht mehr tun, weil ich sonst ein riesen Dynamikproblem habe, bevor es überhaupt losgeht zum Gassi gehen. Und ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst, dass nur, weil der erste Hund ganz entspannt im Alltag mitläuft, dass das nicht heißt, dass wenn der zweite Hund einzieht, das keine Themen mehr gibt. Vor allen Dingen auch nicht mit dem Ersthund. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, der Ersthund packt in der Regel dann auch nochmal aus und holt Themen hervor, die vorher wirklich noch gar nicht da waren. Also das heißt, wir haben einmal das Thema, dass die Hunde auf einmal oder dass Themen der Hunde, der Ersthunde relevant werden, die es vorher nicht waren. Das heißt, die auf einmal zum Problem werden, wenn ein zweiter Hund einzieht. Und wir haben Themen, die neu aufkommen. Also ich bin mit dem Seal, als die May eingezogen ist, tatsächlich erstmal zu einem anderen Hundetrainer gegangen, weil der mir, also der hat Dinge ausgepackt, wo ich mich gefragt habe, wo kommt das jetzt auf einmal her? Ja, und das war dann auch so, als dann die Lexi eingezogen ist, hatten wir das Ganze wieder. Also weil es ja immer eine Neustrukturierung der Gruppe ist, Dinge wieder in Frage gestellt werden, der Fokus wieder anders liegt und das macht dann schon viel aus.
Ich denke auch da, du hast es ja schon mal angesprochen, Spaziergänge mit mehreren Hunden, Thema Leinenführigkeit, habe ich einen Hund, der an der Leine zieht oder habe ich 2, 3, 4, 5 Hunde, die an der Leine ziehen, kann ich die gegebenenfalls in einer Hundebegegnung noch halten, wenn diese auslösen sollten, auch darüber darf man sich Gedanken machen. Thema Freilauf, da ist auch ganz klar Gruppendynamik, ne? Rückruf, wenn die Hunde sich gegenseitig hochpushen und dann nicht mehr auf den Rückruf hören. Wenn ein Hund alleine durch den Wald pest, weil der Spaß am Leben hat, ist der immer leichter abrufbar, als wenn er es mit einem zweiten zusammen macht. Ne? Das sind alles Dinge, die man durchaus in seinem Gedankenkonstrukt bei der Überlegung von einem weiteren Hund sich überlegen darf.
Im Punkto Gassi fällt mir da noch was ein, weil ich habe hier bei Maxis Erklärungen gerade hinsichtlich Gruppendynamik auch und Themen, die vorher nicht vorhanden waren, die dann aufploppen, eine Situation oder ein Prozess im Kopf bei Raya, als Frodo eingezogen ist. Raya hat ja schon immer ein Thema mit Hunden. Also die braucht halt einfach keine fremden Hunde, die braucht keine fremden Menschen. Das war schon immer so. Sie hatte aber nie im Punkto Gassi oder so ein Thema drauf aufgemacht. Also das war nie eine Leinenpöblerin. Und jetzt, wo Frodo da ist, der durchaus pöbelt an der Leine, hat sich bei ihr tatsächlich sowas entwickelt, dass sie auch tatsächlich jetzt immer anfängt, spannig in so Hundebegegnungen halt reinzugehen. Und dadurch, dass ich das halt wusste und einen gewissen Wissensschatz auch hatte, auf den ich da zurückgreifen konnte, konnte ich das direkt im Keim ersticken. Das heißt also, das Thema ist gar nicht wirklich zum Thema geworden. Aber hätte ich das nicht auf dem Schirm gehabt, dann wäre ich diejenige gewesen, die mit 2 pöbelnden Hunden an der Leine durch die Gegend marschiert wäre dann unter Umständen.
Ja. Auch ein wichtiges Thema. Aufmerksamkeit fair verteilen. Ne? Fair bedeutet nicht unbedingt gleichmäßig, aber unter den Hunden kann natürlich sowas wie Eifersucht, Konkurrenzgedanken eine Rolle spielen. Und da ist eben die Frage, wie viel macht man an gemeinsamer Aktivität und wie viel Einzelzeit gönnt man auch den einzelnen Hunden. Und da muss man eben die Bedürfnisse des individuellen Hundes wahrnehmen. Denn der eine Hund ist ja vielleicht vollkommen fein damit, immer was mit seinem neuen besten Buddy gemeinsam zu machen. Der andere Hund, der vielleicht aber als erster da war, möchte weiterhin seine privilegierte Einzelzeit genießen und braucht diese auch für sein Wohlbefinden.
Absolut. Ich merke das ja auch gerade, also ich integriere, wie gesagt, gerade die Rika. Das bedeutet, ich integriere sie in meine Hundegruppe, wenn wir rausgehen. Wir gehen nicht zusammen Gassi, also aus 2 verschiedenen Gründen. Ich habe sonst 2 gefährliche Hunde alleine, was ich nicht darf. Und Rika ist tatsächlich auch ein Hund, der gefährlich werden kann, ernsthaft gefährlich werden kann, wenn Hunde zum Beispiel in uns reinbrennen. Sie hat immer einen Maulkorb drauf, also alles gut. Das bedeutet, wenn ich Hundebegegnungen mit Rika üben möchte, dann tue ich das alleine. Und ansonsten verbringen wir Zeit am Grundstück zusammen oder im Garten. Das mache ich gerade, dass ich die da zusammenführe. Und da ist es halt auch so, Rika ist gewohnt, dass sie die ungeteilte Aufmerksamkeit hat, wenn ich bei ihr bin. Das heißt, sie kennt es nicht, dass man dann auch mal einen anderen Hund gerade kuschelt, während sie daneben steht. Und das etablieren wir gerade. Und das ist auch super, super wichtig, wenn man mehrere Hunde hat, dass es möglich ist, einen Hund quasi anzusprechen, den dann auch mal zu kuscheln, ohne dass der andere oder die anderen Hunde dann permanent dazu rennen und sich dazwischen drängeln wollen. Weil das sorgt dann auch ganz schnell für Unzufriedenheit bei dem jeweiligen Hund, der gerade eigentlich bei der Bezugsperson ist. Und zum Beispiel darf die Rika jetzt aktuell lernen, dass, wenn ich die May einlade, dass die May dann dran ist und dass sie dann nicht zwischenfunkt. Und dementsprechend schicke ich sie dann auch weg auf Abstand, sodass sie dann halt 1-2 Meter neben mir warten muss und sich da nicht einmischen darf. Und wenn ich mit der May fertig bin, dann lade ich die Rika wieder ein, dann darf sie auch zu mir kommen. Und ihr fällt es zum Beispiel aktuell super doll schwer und das muss man mit ihr auch ganz klar etablieren, weil sie kennt es halt einfach nicht. Heißt auch, man braucht eine klare Struktur, weil sonst halte ich jetzt in diesem konkreten Fall ganz schnell einen Beißvorfall. Also, dass es halt wuselig wird, die Hunde um meine Aufmerksamkeit buhlen, dann entsteht Eifersucht in dem Sinne, jetzt mal auf menschlicher Gefühlsebene beschrieben, und dann gibt es halt auch schnell Stress unter Hunden. Und deswegen ist es halt auch ein bisschen, also gerade für Hunde, die da so ein bisschen Stress haben bezüglich ihrer Bezugsperson, ganz wichtig, dass man klare Strukturen schafft und dass man halt ganz klar kommuniziert, welchen Hund man gerade meint, und dann auch den anderen Hunden ganz klar signalisiert, du bist gerade nicht gemeint. Das ist eine ganz regelmäßige Hausaufgabe, wenn ich Kunden da habe mit mehreren Hunden, dass sie erstmal etablieren, dass sie einen Hund ansprechen können, dass sie mit einem Hund irgendwas machen können, ohne dass der andere die ganze Zeit dazwischen funkt. Ja. Das ist nämlich mit so die größte Thematik, die die haben. Und die Hunde merken ja auch, dass die Menschen keine Struktur reinbringen können, ne? Und dann entsteht es ganz häufig, dass der eine Hund den anderen permanent auf die Nerven geht. Und dann entsteht ja auch natürlich eine Unzufriedenheit, ne? Genau das Gleiche ist, wenn man merkt, dass die Hunde nicht so gern haben, was ja in der Regel eigentlich fast immer, schon sehr häufig der Fall ist, dass die Hunde untereinander sich gar nicht so gern haben, wie die Menschen das dann doch sich eigentlich vorgestellt haben, dann muss man auch da mal Management betreiben und die Hunde regeln. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn die Lexi dem Ziel auf die Nerven geht, dann spreche ich Lexi an und sage, lass es sein, geh von dem weg. So, weil der braucht seine Ruhephasen, der ist fast 7 Jahre alt, der braucht nicht einen kleinen nervigen Kettledog, die super viel von sich hält und meint, sie muss da auf ihm rumtouren und ihm auf die Nerven gehen. Ne? Und sich dadurch so ein bisschen ihr Ego nur noch größer bauen. Das heißt, da habe ich von klein auf bei der Lexi sehr doll darauf geachtet, dass die den anderen nicht auf die Nerven geht. Sonst hätte ich tatsächlich hier zwischen den Mädels schon Beißereien gehabt, weil die finden sich nämlich richtig scheiße. Die haben keinen Bock aufeinander und das ist auch in Ordnung. Es müssen sich nicht immer alle Hunde total toll finden. Und es kann auch ganz wunderbar funktionieren, wenn der Mensch Management betreibt. Und Management bedeutet nicht, die Hunde permanent, so wie jetzt bei Rika zum Beispiel, die wirklich getrennt richtig doll zu halten. Da reicht es oft auch schon aus, wenn die Hunde Planungssicherheit bekommen, wenn die wissen, okay, wenn ich jetzt das tue, dann habe ich da meine Ruhe. Ne? Das heißt, die haben sicheren Liegeplatz. Ich richte das zum Beispiel so ein, dass meine älteren Hunde situativ auch mal Couchzeit haben und die Lexi zum Beispiel nicht, weil sie halt auch durchaus Dinge mal sehr viel in Frage stellt und dann hat sie das Privileg halt nicht. Also Hunde dürfen auch mal unterschiedliche Privilegien haben. Sie müssen nicht immer die gleichen haben und das sollte man halt, wie Julia am Anfang schon gesagt hat, den Bedürfnissen der Hunde halt anpassen. Ne? Und es ist dann auch nicht ungerecht, sondern es ist wichtig für die Hunde, damit man halt in dem Sinne das Wohlbefinden für die ganzen Hunde auch gewährleisten kann.
Voll. Worauf man vielleicht auch ein Augenmerk legen darf, sind so Dinge wie Futter und Spielzeuge. Denn da können natürlich auch schnell mal Ressourcenthematiken entstehen, sobald halt mehr als nur noch ein Hund dabei ist, sodass einer der Hunde eben das Gefühl hat, er müsste jetzt bestimmte Ressourcen vor dem anderen verteidigen. Wie Maxi das ganz schön beschrieben hat, die Ressource kann dann natürlich auch der Mensch sein. Ne, das ist das, was man gerne mit Eifersucht betitelt. Aber es muss sich eben nicht auf den Menschen beziehen, sondern kann auch Futter und Spielzeug sein. Und da ist es natürlich...
Oder Liegeplätze.
Da ist es natürlich super wichtig, dass man als Mensch bereits klare Regeln und Strukturen geschaffen hat und dann schon merkt, wenn da irgendwelche Spannungen in der Luft sind, durch klare Anleitungen dem Ganzen einem Rahmen geben kann, in dem das nicht eskaliert, sondern konstruktiv geklärt werden kann. Ne? Oder wenn die Hunde nicht in der Lage sind, es eigenständig konstruktiv zu klären, dass der Mensch eben da ist, um es zu klären. Und dann eben ohne Aufsicht des Menschen eben keine Futterartikel, Kauartikel und Spielzeuge zur Verfügung stehen, damit sowas gar nicht erst entstehen kann. Das quasi als Managementmaßnahme. Natürlich, da kannst du jetzt ein Liedchen von singen, Maxi. Potenzieren sich auch andere Dinge im Mehrhunderhaushalt. Das heißt, nicht nur eventuelle Kosten oder irgendwelche Thematiken, Trainingsinhalte, sondern auch Krankheiten. Das heißt, natürlich in dem Moment, wo mein Hund krank wird und was Ansteckendes hat, war er erstmal bis dato alleine damit. Ich bin zum Tierarzt gegangen und dann war gut. Jetzt habe ich einen zweiten Hund da, der dann eben angesteckt wird.
wo
oder
ich.
Wo, vier.
Ja, wo die Isolation vorher deutlich leichter gestaltet war. Ja, willst du Erfahrungsberichte teilen?
Ja, bei mir ist aktuell so ein bisschen Kotzeritis hier in the house. Wir haben letzte Woche hat die May mal gekotzt. Bei der ist es nicht ganz so selten. Die hat halt oft auch mal so ein bisschen Stressmagen und dann übersäuert die auch situativ mal ein bisschen. Das heißt, die kotzt dann schon mal so ein bisschen, hatte das halt an einem Tag dann zweimal gemacht. Das ist bei ihr jetzt auch nicht super ungewöhnlich. Deswegen denke ich da in der Regel dann auch erstmal nicht drüber nach. Allerdings fing dann einen Tag später die Lexi damit an. Und bei der Lexi äußerte sich das dann leider auch so, dass es ihr ziemlich scheiße ging und die auch den ganzen Tag mehrfach gekotzt hat. Also Gott sei Dank in dem Sinne nur Galle erstmal. Aber dann, wenn sie was getrunken hat oder so, egal was sie aufgenommen hat, dann kam das dann irgendwann auch wieder retour. Und das ist natürlich unschön. Ich war insgesamt mit ihr zweimal beim Tierarzt. Dann ganz klarer Vorteil, wenn man mehr Hunde hat und man hat einen Hund, der Tierarzt Stress hat und der andere ist krank, nehmt den Hund, der Stress hat, einfach mit. Es ist ein wunderbares Training, der Hund ist nicht dran. Ich habe ja die May, die so viel Stress hat, die ist also immer mitgekommen. Lexi war beim Tierarzt und das ist tatsächlich ein großer Vorteil, wenn man mehrere Hunde hat, um das zu üben. Jedenfalls war das dann so, dass ich natürlich auch ein bisschen Bedenken hatte, ob die anderen sich jetzt auch anstecken. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch häufiger die Nachbarshündin da. Das heißt, es waren dann 5 Hunde, die alle jeden Tag zusammengelaufen sind. Und sonst war Rika immer so ein bisschen außen vor, weil sie ja getrennt von meinen gelebt hat. Das ist ja jetzt auch nicht mehr unbedingt der Fall. Bedeutet, im schlimmsten Fall hätten alle 5 Hunde mir die ganze Wohnung voll gekotzt. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Es ist dann bei Lexi geblieben. Der ging es allerdings ziemlich scheiße. Und ich finde, allein wenn ein Hund schon andauernd kotzt, dann ist es natürlich auch einfach viel Arbeit, die man jeden Tag irgendwie hat. Lara, du kannst da ein Liedchen von singen. Frödel hat es ja krankheitsbedingt schon öfter gezeigt.
Ach was, ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. ich bezeichne mich gerne selbst scherzhaft als professioneller Putzmensch, besonders bezogen auf Kotze.
Bist du.
Das kann ich ganz besonders gut.
Ja.
Ich bin auch super schnell da drin, das zu eliminieren. Also ich
konnte deine Fähigkeiten gestern Abend noch testen.
Ja.
Also gestern Abend hat dann May nochmal gekotzt. Oder gestern tagsüber, sagen wir es dann besser so. Wir kamen nach Hause, ich bin dann einmal reingelaufen, weil ich es nicht gesehen habe. War auch ganz toll. Und dann musste Lara sich entscheiden zwischen Essen bestellen und Kotze wischen. Und dann hat sie sich für Kotze wischen entschieden.
Ja, stehe ich zu. Ich finde Telefonieren viel, viel schlimmer als Kotze wischen, auf jeden Fall. Genau, ja, der Frodo hat krankheitsbedingt leider sehr viel erbrochen. Und es war leider auch recht lange nicht klar, warum er das überhaupt tut, woran es liegt und was es überhaupt ist. Und deswegen, ja, bin ich da kann ich da ein Liedchen von singen. Und da hat halt auch immer so ein bisschen die Sorge, also bei mir war es vor allem die Sorge, wir hatten ja Verdachte, woran es liegen könnte, aber bei mir war halt immer die Sorge, dass ich über dieses Kotzen halt ständig irgendwie dann versäume, dass er vielleicht wirklich was hat und sich dann halt eben die Raya eventuell ansteckt.
Bei Lexi waren ja auch Giardien im Raum.
Genau. Ja.
Gott sei Dank ist es das nicht gewesen, aber ja.
Ja, und da habe ich halt immer Angst gehabt, was zu versäumen irgendwie, dass ich irgendwas dann nicht akut testen lasse gerade und das ist es dann aber und dann habe ich das große Problem und das große losgezogen, ja.
Dass genau. Halt einfach mehr Hunde mehr Sorgen bedeuten, ne? Weil wenn es der eine Hund krank ist, ist es ja schon schlimm, sind 2 auch noch krank und dann im schlimmsten Fall auch noch gleichzeitig, ist ja noch schlimmer. Ne, deswegen macht es das nicht immer unbedingt leichter, wenn man mehrere Tiere hat. Und was ich auf jeden Fall auch noch sagen kann, finanziell bedingt, die Hundesteuer ist auch nicht zu unterschätzen, wenn man mehrere Hunde hat. Weil je mehr Hunde man hat, desto mehr Hundesteuer bezahlt man auch. Ich weiß nicht, ob das einem bewusst ist. Also auch die einzelnen Sätze der Hunde erhöhen sich dann auch noch. Bedeutet, bei uns hat ein Hund 156 gekostet im Jahr. Wenn man aber 2 Hunde hat, dann kosten beide 204 Euro. Hat man einen Listenhund, ist der noch teurer. So, ne? Aber das darf man halt auch nicht unterschätzen. Und deswegen muss man da finanziell auch immer gucken, kann man das Ganze auch überhaupt stemmen, auch wenn mehrere Tiere gleichzeitig krank sind.
Da ist es halt nicht, nimm 3, zahl 2, sondern
andersrum. Nicht. Können wir ja mal vorschlagen, oder?
Ja, eigentlich schon. Wahlen, ja, ich finde schon. Wir sollten, also da sollten wir uns dringend Gedanken machen. Wenn das irgendjemand an seinem Wahlprogramm stehen hat, dann sollte der auf jeden Fall unsere Stimme kriegen. Genau, tatsächlich fällt mir da gerade ein, wir hatten das ja tatsächlich mit dem Frodo und mit der Raya. Raya hat ja die Kastration gehabt, als der Frodo seine Brechdurchfälle hatte. Das war, also Frodo hat ordentlich Geld gefressen in der Zeit und Raya mit ihrer OP, da war natürlich direkt mehrere tausend Euro weg.
Ja, es geht immer schnell.
Ja, absolut.
Wir brauchen so eine Pistole mit Geld und dann kann man immer so Themen machen, wo dann quasi das Geld so, wie das so rausfliegt. Also für Tierarzt, so, für Futter.
Ich dachte gerade so, Pistole.
Und dann fliegen die Geldscheine so weg. So ist es nämlich, wenn man mehr Hunde hat. Ja. Zack, ist es weg.
Ist ja jetzt nicht nur das, ist ja auch Ausrüstung, die dann doppelt so teuer ist. Also Hundebetten, wenn ich jetzt an die Emmy und Pepe Betten denke. Ja, oder
immer dann so die teuersten
Hunde. Ja, aber allein ein hochqualitatives orthopädisches Hundebett kostet halt auch einfach was. Und gerade wenn ich Hunde habe mit, wie du, Physio.
Absolut.
Also ich weiß gar nicht, also ne, das kostet ja auch Geld. Ich bin froh, dass Emma jetzt zum Beispiel nicht so oft osteopathisch behandelt werden muss wie der Scar. Aber bei Scar ist es gar nicht so, dass die Osteo so viel Geld kostet. Allein der Fahrtweg, ne, der kostet ja unfassbar viel Zeit und Spritgeld. Also auch das kommt ja dazu. Hundetraining für doppelte Hunde, auch nochmal ein Kostenfaktor. Also
man sollte sich vor allen Dingen halt auch immer klar sein, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Yeah. Weil nur weil man zum Beispiel einen Hund vom Züchter holt, wo die Elterntiere gesund sind und alles toll ist, heißt das nicht, dass der Hund am Ende gesund ist. Siehe May. So, also die ist vom Züchter. Ich würde sagen, die Züchterin macht sich auch schon echt viel Mühe. Ihr habt sie ja auch schon mal kennengelernt in den ersten paar Folgen, die Charlena. Und trotzdem ist May ein kleiner Krüppel. Man steckt halt nicht drin. So, und der Seal ist ein Krüppel. Der einzige Hund, der einigermaßen gesund ist, ist die Lexi. Ne? Die hat dann aber irgendwelche Infektkrankheiten dann andauernd über ewig lange Zeit. Also vor, ich weiß nicht, letztes Jahr im Sommer war das ja, glaube ich.
Ja, als ich sie hatte.
Ja, nee, Jonna hatte sie da tatsächlich, wo sie das mit der Nase hatte.
Oh, hatte mit der Rotze.
Ja, oh, noch schlimmer, dann, ja, dann sieht man mal,
wie... gehabt.
Okay, dann sieht man mal, wie lange das nämlich angehalten hat. Ich glaube, das waren nämlich über 2 Wochen. Sie hat auch richtig viel Antibiose kriegen müssen, weil es so schlimm war.
Ja.
Und es war einfach so ein Kackschnupfen, wo ich mir dachte, was ist das denn? Und jetzt hat sie diese doofen Durchfälle hier, Erbrechen gehabt. Also die nimmt auf jeden Fall, was das angeht, immer alles mit. Also von daher, da kann man noch so gut Vorkehrungen treffen, am Ende steckt man nicht drin. Ja, deswegen da auch immer sich Gedanken über Versicherungen machen im Notfall, dass man da auf jeden Fall für die Hunde auch aufkommen kann. Ich habe ja auch eine Tierarztfreundin, die hoffentlich auch mal zu uns in die Podcast-Folge kommt, die Helene. Und von der
höre ich... War sie doch einmal sogar.
War sie schon mal da? Stimmt, einmal wir schon. Haben mal über... Ja, so ein Special gemacht. Ne? Genau, auf jeden Fall, Helene, er berichtet mir dann auch regelmäßig, dass dann Leute halt die OPs nicht zahlen können oder die Untersuchungen nicht und die Hunde dann in dem Sinne nicht die Behandlung bekommen, die sie dann eigentlich bräuchten, weil die Menschen das Geld dafür nicht haben.
Hm.
Und da sollte man sich halt schon bewusst sein, ob man das Ganze halt auch aufbringen kann. Ne?
Ja, voll. Gut, wir haben jetzt viele Faktoren besprochen, warum so eine Mehrhundehaltung auf jeden Fall überdacht werden sollte und nicht einfach mal aus Jux und Tollerei ins Leben gerufen werden sollte. Aber zu guter Letzt können wir natürlich auch einmal über die Vorteile sprechen, die so eine Mehrhundehaltung mit sich bringen kann. Nicht muss. Es ist immer nur ein Kann und eine mögliche Realität und nicht die, die faktisch eintreten wird. Ich habe da auf jeden Fall Vorteile. Ich würde sagen, bei mir läuft es eigentlich ganz schön gut. Also ich glaube, am besten aus unserer Runde, was die Mehrhunde, also was das harmonische Zusammenleben der Hunde angeht.
Liegt vielleicht auch daran, dass es die gleiche Rasse ist, muss man fairerweise sagen.
Kann auf jeden Fall sein, definitiv.
Weil die Hunde ja schon oft auch kleine Rassisten sind.
Ja.
Und dann doch mehr mit der eigenen Rasse sympathisieren.
Ja. Also bei uns ist es so, dass Emma und Scar sich schon sehr gerne haben. Und das gar nicht einseitig. Also Emma freut sich genauso bolle, ihn zu sehen, wenn er lange weg war, wie Scar sie. Manchmal ist es Gefühl sogar die Emma, die sich mehr freut. Und wie doll sie miteinander spielen oder nicht spielen, ist immer davon abhängig, in welcher Phase die Emma gerade so ist, was so ihre Hormone angeht. Aber wenn sie in so einer stabilen Phase ist, dann freut sie sich auch mit 5 Jahren immer sehr daran, mit Scar durch den Wald zu fetzen. Sie spielen auch sehr rauferisch, für Maxis Geschmack ein bisschen zu rauferisch.
Woran das wohl liegt, wenn am Ende da Verletzungen bei rumkommen?
Aber es ist einfach sehr schön anzusehen als Hundehalter, wenn sich die eigenen 2 Hunde einfach richtig gut verstehen. Das Einzige, was sie nicht tun, ist Kontakt liegen. Und dabei, also da haben die beide von Anfang an nie Bock drauf gehabt. Und es ist nicht so, dass sie das Kontaktliegen an sich doof finden, weil mit mir machen sie es und wollen sie es auch. Aber untereinander, weder damals als Welpe von Scars Seite aus, als auch irgendwie von Emmas Seite aus, war nie das Bedürfnis danach. Es tut aber auch keiner der Hunde mit irgendwelchen anderen Hunden. Von daher, sie sind vielleicht einfach nicht die Typen dafür. Aber alles andere, was gemeinsames Kommunizieren und Interagieren angeht, sind sie ganz hoch im Kurs. Und das läuft tatsächlich auch ja zu größten Teils sehr harmonisch ab. Manchmal hat Emma dann keine Lust mehr, Scar versteht es. Typisch junger Rüde nicht so und ist ihm dann halt doch relativ egal. Und dann muss ich da ein bisschen nachhelfen, was das Grenze anziehen geht. Ja, aber sonst ist es einfach sehr schön anzusehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen idealtypisch. Läuft aber nicht immer so.
Ja, ich glaube, ich kann mich an der Stelle als diejenige welche äußern, deren Hunde sich am allerwenigsten mögen. Ich persönlich finde das nicht schlimm, weil ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich die Hunde für mich angeschafft habe. Und ich gerne den zweiten Hund wollte. Raya hätte, also wenn sie die Wahl hätte, würde sie ihn heute noch zurück ins Tierheim bringen. Wahrscheinlich auch höchstpersönlich würde sie das übernehmen, wenn sie die Möglichkeiten hätte. Aber ich möchte an der Stelle vielleicht auch einmal sagen, also wenn das nicht von vornherein so super funktioniert, dann muss man vielleicht auch nicht sofort den Kopf in den Sand stecken. Denn ich durfte jetzt auch über die Zeit merken, dass sich Hunde auch erstmal finden müssen ein Stück weit. Ne? Also die müssen sich ja auch erstmal irgendwie kennenlernen und erstmal einschätzen lernen und so weiter und so fort. Und ja, bei mir gab es tatsächlich in der Mehrhundehaltung einige nicht so schöne Erlebnisse, definitiv. Ich habe mich davon aber nicht entmutigen lassen und habe trotzdem weiter dafür gesorgt, dass beide Hunde auf ein Level kommen, wo sie vernünftig miteinander koexistieren können. Und ich würde sagen, das schaffen sie tatsächlich ganz gut, plus ein bisschen mehr. Also inzwischen ist es tatsächlich so, dass sich beide schon auch annähern und so. Und tatsächlich war es die ganze Zeit so, und das ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen, die brauchten sich wirklich nicht, die beiden. Und trotzdem haben sie durchaus bei bestimmten Themen kooperiert miteinander und ein gemeinsames Ziel verfolgt, weil man muss sich dafür nicht mögen. Man kann das auch einfach so starten. Wenn das Ziel wichtig genug ist, dann kann man das auch einfach durchziehen, auch wenn man denjenigen nicht mag.
Absolut. Das merkt man auch den Hunden an, wer zusammen wohnt. Ne? Also das, finde ich, merkt man auch, wenn in Kommunikationsgruppen total, wenn da mal Hunde sind, die in einem Haushalt leben, das ist direkt eine andere Dynamik. Ne? Ich würde sagen, es ist auch, finde ich, ganz oft das Thema, dass die Menschen immer diese heile Welt haben wollen. Immer, es muss alles harmonisch sein, die Hunde müssen sich toll finden, die müssen miteinander spielen, die sollen Kontakt liegen.
Ja. Schön, das ist ja auch so ein Idealbild, was ich mir so wünschen würde für mein perfektes Abbild, was sie halt nicht tun, so wo der einzige Riss in dem ganzen System ist.
Ja. Oft ist es ja auch so, dass die Menschen so ein bisschen die fehlende Zeit damit kompensieren wollen, wenn sie sich einen zweiten Hund schaffen. Ne? Also da wird ja dann gar nicht darüber nachgedacht, dass der zweite Hund mehr Zeit braucht, sondern es wird dann gedacht, man braucht weniger Zeit für die Hunde, weil die haben ja sich untereinander. Und das führt dann halt häufig dazu, dass man dann Erwartungen hat, die nicht erfüllt werden. Ja, und dann muss der zweite Hund halt wieder weg. Ne? Und das finde ich tatsächlich echt schwierig, weil man muss sich einfach bewusst sein, wenn man sich einen zweiten, dritten, vierten Hund also anschafft, dass der nicht unbedingt akzeptiert wird von der Hundegruppe am Anfang vor allen Dingen. Ne, und das auch Zeit braucht, bis die bis die Hunde da zusammenwachsen. Und im Notfall kann es auch sein, dass die mal nur koexistieren, wie Lara gerade gesagt hat. Also natürlich, ne, es kann man nicht pauschalisieren. Es gibt auch einfach Hundekonstellationen, die sollten nicht zusammenleben. Ne? Und auch, also, dass kein normaler Mensch sich das antun möchte, wie ich mit Rika und den anderen dreien, so zu leben und permanentes Management zu betreiben. Weil es war ja eine ganz lange Zeit lang auch so, dass ich wirklich Angst haben musste, wenn ich eine Tür offen gelassen habe, dass einer meiner Hunde im schlimmsten Fall schwer verletzt wird. Das ist natürlich auch schon eine hohe Belastung im Alltag. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass das nicht jeder zu Hause haben möchte. Aber man sollte sich halt auch schon gut deswegen überlegen, was holt man sich für einen zweiten Hund ins Haus? Ne? Ist man auch bereit, da durchzugehen, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird? Ne? Da gibt es zum Beispiel dann halt auch die Möglichkeit, zu einem Trainer zu gehen und eine Mehrhundeanalyse machen zu lassen. Das bieten manche Trainer an. Ich biete das auch an. Das bedeutet, man schaut sich halt in dem Sinne die Beziehung zwischen Hund und Halter jeweils mit dem einzelnen Hund an. Und dann schaut man sich auch an, wie dann das Gesamtgefüge ist. Also wie sind die Hunde untereinander? Wie sind alle Hunde zusammen mit dem Menschen? Welche gibt es vielleicht Paarbindungen, die entstehen, weshalb ein Hund immer so ein bisschen hinten runterfällt? Ich habe jetzt also immer mal wieder auch Hunde, die dann zum Beispiel auch mal einen Beißvorfall hatten innerhalb, so wie bei dir jetzt halt auch, Lara, und die Leute dann zum Beispiel gar nicht wissen, woher kommt das, können die Hunde überhaupt weiterhin zusammenleben, kriegt man das in den Griff, ne? Und oft kann man da schon auch mit Management viel tun. Natürlich gibt es aber auch Konstellationen, wo es einfach gar nicht harmoniert und wo man sagen muss, es besteht zum Beispiel ernsthafte Verletzungsgefahr oder auch mal Lebensgefahr für einen Hund. Ne, na, dann sollte man sich sehr gut überlegen, ob das die richtige Konstellation ist. Wenn man das vor allen Dingen auch nicht so managen kann, wie ich das zum Beispiel kann, das ist immer noch wichtig zu wissen. Generell ist es halt, finde ich, immer echt schwierig, wenn die Leute dann nach dem ersten bisschen fehlender Harmonie direkt aufgeben und sagen, ja, der Hund muss jetzt halt weg. Ne? Also in jeglicher Hinsicht, es sind Lebewesen, es funktioniert nicht alles von Anfang an und man muss dem Ganzen auch mal Zeit geben. Und ich finde, Rika ist das allerbeste Beispiel, dass man mit richtigem Management und langsam Heranführen Dinge erreichen kann, die am Anfang überhaupt nicht ersichtlich waren. Weil niemand, weder das Tierheim noch alle, die Rika kennen, hätten jemals gedacht, als sie zu mir gekommen ist, dass es mal möglich ist, dass sie mit 4 anderen Hunden frei auf einer Wiese läuft. Und obwohl die da rumrennen und auch mal richtig dynamisch werden, sie immer ansprechbar ist, sie nicht die Nerven verliert, das ist schon richtig krass und da sieht man, finde ich, auch mal wieder, was möglich ist.
Aber da darfst du auch sagen, wie lange hat das gedauert?
Also man muss sagen, ich glaube, es hätte tatsächlich gar nicht so lange gedauert, wenn ich mich explizit damit auseinandergesetzt hätte. Rika ist jetzt gute 2,5 Jahre bei mir. Sie kam ja aus dem Tierheim, hat 4,5 Jahre im Tierheim gewohnt, hatte da gar keine Hundekontakte, wollte auch auf alle Hunde drauf, die kamen. Hat davor ja auch sicherlich nicht unbedingt die besten Kontakte gehabt, wenn überhaupt. Und ich habe das Ganze aber auch nicht forciert, weil mein Anspruch nicht war, dass Rika jemals mit meinen Hunden zusammenlebt. Ich wollte Rika einen netten Lebensabend geben. Das war das Ziel des Ganzen. Und deswegen habe ich auch gar nicht so viel in Training, was Rika angeht, investiert. Hätte ich das getan, bin ich mir tatsächlich recht sicher, dass ich vielleicht ein Jahr gebraucht hätte, bis ich das erreicht hätte, was ich jetzt erreicht
habe. Aber das ist ja auf jeden Fall deutlich länger, als es vielleicht in den Köpfen mancher Menschen ist.
Absolut.
Deswegen, ne?
Also generell finde ich, ist so ein Jahr auf jeden Fall schon immer, was man sagen kann, dass Hunde die Zeit brauchen, richtig anzukommen, entweder in der Gruppe oder generell in der Familie, im Alltag. So lange braucht in der Regel auch Erziehung, um sich zu etablieren und zu festigen. Ne, das geht nicht in ein paar Wochen. Also selbst wenn man schnell eine Verhaltensveränderung erreicht, damit sie wirklich auch nachhaltig besteht, ist immer wichtig, dass man da dran bleibt und es dauert halt einfach. Also da würde ich nochmal echt sagen wollen, dass man da nicht so schnell aufgeben soll. Ne, natürlich, wenn man merkt, irgendwie es wird gar nichts besser, dann vielleicht nochmal einen Trainer an die Hand nehmen und drauf gucken lassen. Das finde ich immer noch wichtig zu sagen. Und vor allen Dingen, wenn man auch mehr Hunde hat, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sprecht die Hunde mit Namen an. Also das bedeutet, Wenn ihr was von dem einen Hund wollt, sprecht ihn mit Namen an und sagt dem Hund, was er tun soll, sodass sich die anderen Hunde nicht angesprochen fühlen. Weil sonst führt es ganz häufig dazu, dass sich ein anderer Hund angesprochen fühlt. Gerade auch wenn man vielleicht mal einem sagt, er soll mal was lassen. Dann ist da vielleicht ein anderer, der sagt, oh, Entschuldigung, wollte ich gar nicht und er hat gar nichts gemacht. Ne? Das heißt, da ist immer wichtig, ganz klar zu kommunizieren und deswegen sagt immer den Namen vorab und kommuniziert mit den Hunden ganz klar, was ihr wollt. Dann ist es für die Hunde auch fair. Um jetzt nochmal ganz kurz auf meine Hunde zu kommen, um das Ganze abzuschließen. Ich würde sagen, der Ziel kann prinzipiell auf die Mädels auf jeden Fall verzichten, in dem Punkt, dass er gerne seine Ruhe hat und auf jeden Fall schon auch in vielerlei Hinsicht ein Einzelgänger ist. Aber trotzdem würde ich sagen, dass er von May als Zweithund schon sehr doll profitiert hat, weil sie halt wesentlich offener, witzigerweise dann hinterher Menschen gegenüber war, obwohl das ja am Anfang nicht so war. Aber die ist ja mittlerweile Menschen super offen. Er hatte halt ziemlich Stress mit Menschen am Anfang, durch schlechte Erfahrungen. Und man hat schon gemerkt, dass er durch May so ein bisschen die Möglichkeit bekommen hat, durch Nachahmung tatsächlich zu lernen und die Menschen wieder so ein bisschen denen zu vertrauen und da Kontakt auch aufzunehmen. Das hätte er alleine, glaube ich, nicht geschafft. Er war auch, als er alleine war, oft in sowieso depressiven Phasen. Das hat er auch seitdem May da ist nur noch ganz, ganz selten gehabt. Also sie hat ihn da schon so ein bisschen rausgeholt und die beiden liegen tatsächlich auch recht häufig Kontakt und haben da auch nicht so ein Thema mit untereinander. Also ich bin mir bei den beiden immer noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass es tatsächlich hauptsächlich um das Körbchen geht. Oder ich bin mir sehr sicher, dass es vor allen Dingen um das Körbchen geht und gar nicht so sehr, dass sie super gerne Kontakt liegen. Aber sie haben beide auch kein Problem damit. Also die legen sich auch dann halb aufeinander und dann liegt Ziels Foto über Mays Körper, sieht ultra süß aus. Dann legt sich die May auf den Rücken und liegt dann halb im Ziel. Also das ist schon manchmal zum Knutschen, wie die da liegen. Aber es ist halt auch eine Zweckbeziehung, kann man so sagen. Ne? Die haben jetzt nicht so ein Riesenthema miteinander. Die May wird aber auch ganz klar sagen, so wie Raya auch, ich bin auch richtig glücklich damit, wenn ich alleine bin. Also auf die anderen Hunde kann ich sehr gut verzichten. Ne? Und dann habe ich natürlich den Crash da reingeholt, die Lexi. Also darauf hätten halt beide auf jeden Fall verzichten können. Die ist halt, das ist so ein Hund, die ist halt auch einfach mit sich selber zufrieden. Also die ist... Genau, die nervt den Ziel, die geht ihm auf die Nerven, findet es einfach witzig. Wir haben halt auch mal eine Mehrhundeanalyse beim Thomas gemacht, wo ich ja oft auf Fortbildung bin. Lexi war total unbeschwert, die hat mit keinem Hund ein Thema gehabt. Die May war die, die immer am meisten Stress hatte. So, ne? Die braucht auch die meiste Hilfestellung dann auch in der Kombination so. Und Lexi geht dann halt zu May, geht ja auf die Nerven. Die findet das halt witzig. May hat ein Thema mit Lexi. Die findet die scheiße. Die können aber koexistieren, weil die wissen, ich manage das. Das heißt, Lexi kennt ihre Grenzen. Sie darf May nicht auf die Nerven gehen. May weiß das auch. Und dadurch ist die da auch relativ fein mit. Und es sorgt auch dafür, dass die tatsächlich draußen situativ sogar spielen. Also wirklich ehrliches Spielzeug. Kommt selten vor, ist aber durchaus auch mal der Fall. Das ist aber nur möglich, weil ich Management betreibe. Hätte ich zugelassen, dass die Lexi der May auf die Nerven geht, hätten sich die Fronten da verhärtet und es wäre definitiv nicht der Fall. Und auch nochmal ein wichtiger Punkt, bei Mehrhundehaltung darauf zu achten, dass die Hunde lernen, alleine Gassi zu gehen, alleine zu bleiben, wirklich alleine, ohne die anderen Hunde. Sonst macht man sich immer abhängig vom Zweithund. Und das ist auch häufig das Problem, dass die Menschen dann alles immer mit beiden Hunden zusammen machen und dann auf einmal stirbt der Ersthund zum Beispiel. Ist natürlich super traurig, so, aber am Ende ist der zweite Hund dann der totalen Abhängigkeit vom Ersthund gelebt hat, weil er nichts anderes kennengelernt hat. Und dann hat er richtig Stress. Und deswegen sollte man immer darauf achten, dass man den Hunden die Möglichkeit gibt, die Welt alleine kennenzulernen und vor allen Dingen mit dem Besitzer zusammen. Nämlich, wenn man einen Hund hat, der eh schon sich so ein bisschen vom Besitzer abkapselt und generell eher sehr viel mit Hunden zu tun hat, dann ist das Dümmste, was man machen kann, sich dann zwei Hunde zu holen, weil sich dann der eine Hund sogar noch mehr vom Besitzer entfernt und entfremdet. Das nennt man halt quasi auch soziale Entfremdung, wenn man zum Beispiel zwei Hunde hat, die sich so ein bisschen enger zusammenschließen und dadurch den Menschen einfach ausblenden. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Das heißt, da ist halt wirklich wichtig, dass man mit den Hunden das erarbeitet, dass die auch mal Dinge alleine tun können. Ne? Und genau. Ich glaube, ich habe genug dazu gesagt, würde ich sagen, oder?
Da hast du noch abschließende Worte für uns.
Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist mein Gedankengang, den ich bei der Mehrhundehaltung tatsächlich ganz wichtig finde, weil ich fand es auch schön, dass Maxi das immer wieder aufgegriffen hat. Es hilft einem halt nichts, wenn man irgendwie unüberlegt und random irgendwelche Hunde versucht zusammenzuführen, wo man eigentlich also sich gar keine Gedanken gemacht hat oder zu wenig Gedanken gemacht hat oder sich die falschen Gedanken gemacht hat oder so. Viele Hundeschulen bieten ja auch Kaufberatungen an, du ja auch, Maxi. Und ich weiß nicht, ob du das für mehr Hundehalter auch schon gemacht hast. Ich glaube schon, ne? Dass du dahingehend auch schon beraten hast hinsichtlich eines Bestandhundes.
Aber das haben wir ja tatsächlich bei Kunden häufiger. Also ich weiß von einigen Kunden zum Beispiel, dass die nachfragen und dann halt wirklich wissen wollen, welcher Hund passt zu uns schon als Team.
Genau, und deshalb, damit man halt im besten Fall, also ich finde es immer schön, wenn man sich so Gedanken macht, dass man zumindest die besten Grundlagen schaffen kann, wenn man sich das wohl überlegt. Und ich finde, das ist man den Tieren auch gegenüber so ein bisschen schuldig, ne? Dass man da halt eben schon den Anspruch an sich selber hat, die besten Weichen für das Zusammenleben zu legen. Und deshalb, Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Soll halt einfach nur ausdrücken, dass man sich im Vorfeld im besten Fall schon den größtmöglichen Gedanken halt einfach macht, um dann eben nach hinten raus die bestmögliche Zeit miteinander zu haben. So.
Gut. Ja, schön, dass ihr auch heute wieder bis hierhin dran geblieben seid. Wir gehen jetzt schlafen. Euch einen schönen Resttag und bis dahin und zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.